Also ich sage immer, das Ziel ist das Ziel. Und beim Ziel kann man aber auch keine Kompromisse eingehen. Wenn man was erreichen will, dann muss man an dem festhalten. Aber der Weg dorthin kann sehr wohl immer wieder anders ausschauen, beziehungsweise adaptierbar sein, vor allem bei Zielen, die so gesteckt sind, dass man den Weg dorthin gar nicht kennt. Also ich bin nicht der Verfechter von der Weg ist das Ziel, sondern es ist schon das Ziel des Ziels. Der Weg ist mir relativ egal, dorthin.
Dieser persönlichen Devise folgend hat der österreichische Extremsportler Matthias Mayer gemeinsam mit seinem Partner Matthias Haunholder die nördlichste Skiabfahrt der Welt bezwungen, 800 Kilometer südlich des Polarkreises.
Ja, und das bei Extremtemperaturen von minus 30 Grad Celsius. Auch wenn Abenteuer wie diese nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen sind für alle, die Einstellung dieser beiden Extremsportler zum Thema Sicherheit ist es wirklich sehr wohl. Warum? Das werden wir Ihnen beim heutigen Podcast ausloten.
Wir sprechen heute mit Matthias Mayer, dessen Intro Sie ja gerade bereits gehört haben.
Ja, und was sagt er? Er sagt, ich will vom Freeriden leben, das hat er ja gemacht, aber er will nicht daran sterben. Es wird also spannend, bleiben Sie dran.
Sicher ist sicher, der VordenkerInnen-Podcast des KFV. Episode 34. Das Ziel ist das Ziel. Der Weg muss flexibel bleiben. Was wir von Extremsportlern und ihrem Risikomanagement lernen können.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei unserer Dezemberfolge von Sicher ist sicher.
Ja, per Zuschaltung in unserem Podcaststudio begrüßen wir heute den österreichischen Sportwissenschaftler und Freeskier Matthias Mayer. Hallo Matthias, danke, dass du heute bei uns dabei bist.
Servus, danke für die Einladung.
Wo bist denn eigentlich? Also irgendwo so zwischen Kamtschatka, Kanada, Alaska, würde ich glauben.
Ja, das passt. Österreich ist ja genau dazwischen. Also ich bin ein bisschen außer von Salzburg momentan, bei mir zu Hause. Und ja, war gerade letzte Woche auf den Kanaren zum Surfen mit der ganzen Familie. Aber jetzt bin ich wieder da.
Sehr gut. Matthias, also kurz ein bisschen zur Vorstellung für unsere Zuhörerinnen. Also du bist 1981 in Wien geboren, hast dann in Niederösterreich eigentlich die ganze Jugend verbracht und bist dann eigentlich erst als Erwachsener nach Salzburg übersiedelt. Also eigentlich kann man sagen, du bist ein gebürtiger Flachländer. Ja, aber du gehst einer Pension nach, die dir dahingehend jetzt nicht wirklich in die Wiege gelegt wurde. Du bist Extremsportler, du bist Freeskier. Zwei Fragen hätte ich da. Was genau bedeutet Freeskiing und wie wird man Freeskier? Ja, und die zweite Frage, ist es immer schon ein Kindheitstraum von dir gewesen oder gab es da irgendein Schlüsselerlebnis, dass du gesagt hast, genau das will ich machen?
Also die erste Frage, was Freeskiing ist, das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Das ist Skifahren abseits präparierter Pisten. Hat es dadurch auch schon lange vor dem normalen Pistenskifahren gegeben. Und es hat einfach nur der englische Begriff dazu. Und dass das so populär geworden ist, das hat wahrscheinlich auch mit dem gesellschaftlichen Wandel zu tun, dass man halt immer mehr nach Natur, Freiheit und Abenteuer sucht. Und das in Anfang der 2000er Jahre dann auch so populär geworden ist, dass man eben auch aus diesem Sport oder mit diesem Sport quasi finanziell sein Auskommen finden kann, wenn man kreativ und oder gut dabei unterwegs ist. Die zweite Frage, nein, ich wollte nicht als Kind schon Freerider werden, weil, wie ich gerade gesagt habe, das ist erst sehr spät aufgekommen, dass man das quasi überhaupt werden kann aus beruflicher Sicht. Aber ich wollte schon immer, ich habe noch nie verstanden, wieso man Dinge macht, die langweilig sind und wieso man das dann meistens Arbeit nennt. Also ich habe nicht verstanden, wieso Arbeit eigentlich negativ behaftet ist und habe immer gesagt, wenn Arbeit das ist, so wie es alle beurteilen, dann will ich nie arbeiten. Und das habe ich Gott sei Dank so geschafft, weil ich immer das gemacht habe, was mir Spaß macht, beziehungsweise versucht habe, das, was mir Spaß macht, zu meinem Beruf zu machen. Das heißt nicht, dass es dann immer Spaß macht, um dorthin zu kommen. Und ich denke, das war im Nachhinein gesehen ein sehr guter Schritt, dass ich also anstatt versucht, Geld zu verdienen, versucht habe, das zu machen, was mir Spaß macht, weil ich habe dann damit auch Geld verdient.
Mhm. Das ist ein gutes Motto. Eigentlich haben wir auch einen schönen Job, ja. Aber nur Spaß ist es nicht.
Naja.
Schon, okay.
Wie kommt man überhaupt zu so einem außergewöhnlichen Können? Wie kann man sich denn das aneignen? Das ist ja quasi für jeden, der sich einmal die Videos angeschaut hat von dir online, ist es ja echt gigantisch, kann man sich gar nicht vorstellen. Wie kommen wir auf so ein Level fahren und was gehört denn da eigentlich dazu? Was brauchen wir dazu? Auch natürlich ein Naturtalent, ein Mut, würde ich sagen, und wahrscheinlich auch wirklich ein intensives Training, oder?
Also ich würde mal sagen, Talent ist das Unwichtigste von all diesen Dingen. Das Allerwichtigste ist Üben, Üben, Üben. Und das gilt für jede Fähigkeit, die sich irgendjemand erlernt. Das geht vom Chirurg bis zum Optiker oder bis zum Sportleben, ist das überall gleich. Und ich glaube, ob das jetzt Extremsport genannt wird, ist es halt nur deswegen, weil das für andere Leute gefährlich ausschaut. Aber ich vergleiche das immer damit, wenn jemand am Herz operiert, der das noch nicht gemacht hat, dann wird das auch schon einmal extrem, vor allem beim Patienten. Und so ist es genauso, wenn jemand normalerweise eben nicht 45 Grad steile Hänge mit relativ hoher Geschwindigkeit fährt und das zum ersten Mal in seinem Leben sieht, dann kann man sich natürlich nicht vorstellen, wie das geht. Oder eben genauso beim alpinen Rennlauf kann man sich auch nicht vorstellen, dass man mit 150 km/h über Eispiste fährt, aber wenn man sein ganzes Leben nichts anderes tut, als darauf hinzuarbeiten, dann geht es halt irgendwann.
Ich würde ja nochmal ganz gern ein bisschen nachbohren, und zwar, warum man denn das eigentlich macht. In deiner Dissertation hast du ja die Adrenalinwerte im Blut von Freerider-Profis angeschaut, und die Adrenalinwerte, die sind ja so hoch wie eigentlich bei sonst kaum einer oder gar keiner Sportart. Ist das vielleicht auch ein bisschen der Antrieb, so die Sucht nach dem Adrenalin, oder ist es der Wunsch nach Verewigung im Guinness-Buch der Rekorde, oder gibt es ganz was anderes?
Also ich würde einmal sagen, das, was ich vorher schon gesagt habe bezüglich Langeweile, ich glaube, Langeweile ist ganz eine schlimme Sache, die Menschen treffen kann oder viele Menschen trifft oder uns oft trifft. Ein gutes Beispiel sind die sozialen Medien. Das Süchtigmachende funktioniert genau damit, dass das nie langweilig wird, dass man immer wieder das Nächste als Input kriegt. Und genauso funktionieren wir Menschen halt bei allen anderen Dingen. Beim Skifahren im freien Gelände ist das Süchtigmachende eben auch, dass das immer anders ist und immer im Idealfall so, dass es immer spannend bleibt und man immer genau auf dem Level gefordert wird, wo man in seinem Flow versinkt, also wo man die Zeit vergisst. Und deswegen macht es so Spaß. Das alleine auf das Wort Adrenalin anzuknüpfen, wäre wahrscheinlich zu kurz gegriffen, würde ich mal sagen.
Du hast ja schon gesagt, also das Wichtigste ist intensives Training. Wie bereitest du dich oder wie hast du dich auf diese extremen Touren denn eigentlich vorbereitet? Hast du da noch ein spezielles Training dann gemacht und hast du da auch eine Checkliste, was du da abzuarbeiten hast bis zum Tag X? Gibt es da irgendein Geheimrezept?
Das Geheimrezept ist leider ganz banal. Von Anfang an, also von Kindheit an, versuchen als Kind macht man das automatisch. Man sollte von den Erwachsenen halt nicht daran gehindert werden, sich möglichst viel zu bewegen. Die Fitness, die wächst über Jahre. Also es geht ja um das Trainingsalter, um Fitness zu erreichen. Es gibt da keine Checkliste, außer fürs Reisegepäck. Das ist das Wichtigste. Und insgesamt ist für Expeditionen, die wir gemacht haben, also in Gegenden, wo es keine Hilfeleistung gibt, aber was passiert, da ist das Allerwichtigste, dass man sich erstens mental dazu bereit fühlt und zweitens eben genug Erfahrung gesammelt hat in vorigen Aktionen, um sich dem Ganzen gewappnet zu fühlen. Also wenn mir jemand zum Beispiel vor 17, 18 Jahren gefragt hätte, ob ich jemals in die Antarktis fahren würde zum Skifahren, dann hätte ich den Vogel gesagt und gesagt, nie und nimmer möchte das machen, weil alles, was ich bis jetzt für die Antarktis gehört habe, ist, dass man dort erfriert und einen qualvollen Tod stirbt. Aber wenn man sich so viel mit Kälte und Schnee und verlassenen Gegenden befasst, wie wir in den letzten 15 Jahren, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, man ist eigentlich bereit dazu und man weiß, wie das geht, ohne dass das unangenehm wird. Und man fühlt sich eigentlich eher dazu bereit, dorthin zu gehen, weil es unter Anführungszeichen Spaß macht oder weil das eigene Level eben so ist, dass man genau dann genug gefordert ist, wenn man in so einer Gegend ist.
Matthias, könntest du uns ein bisschen erzählen, wie das jetzt war mit dieser nördlichsten Skiabfahrt der Welt? Also ich habe da ein bisschen was durchgelesen, da hat es ja ganz viele sozusagen Grenzerfahrungen gegeben, also da oder Erlebnisse auch gegeben, wie eben so ein davonfliegendes Zelt, ein Husky, der sozusagen noch nie wirklich in den Bergen war. Erzähl uns einmal ein bisschen davon.
Also begonnen hat das Erlebnis der nördlichsten Abfahrt genau auf der anderen Seite des Planeten, nämlich in der Nähe des Südpols, in der Antarktis. Da haben wir gedacht, jetzt sind wir in der Antarktis und haben da eigentlich erreicht, was wir wollten. Wir sind da richtig tolle Sachen gefahren und haben gedacht, wo kommen wir jetzt noch hin? Wir waren schon in so vielen Gegenden und am Nordpol selbst geht es nicht, weil der Nordpol ist ja nur ein Polarmeer, also da gibt es keine Landmasse. Und dann haben wir einfach gesagt, dann suchen wir einfach die nächstgelegene gebirgige Landmasse, die es gibt zum Nordpol. Und die liegt eben an der Nordküste von Ellesmere Island. Das gehört zu Kanada und liegt westlich von Grönland, also links von Grönland, wenn man das vereinfacht sagen will. Und hätten eigentlich gedacht, dass das jetzt nicht so schwierig sein wird, aber hat sich dann eben herausgestellt, dass die Logistik dorthin viel schwieriger zu beschaffen war als wie in der Antarktis, weil in der Antarktis gibt es bereits Tourismus und da ist schon seit Jahrzehnten eigentlich ein System aufgebaut, wie man da hinkommt. Aber nach Ellesmere Island, das wird bis jetzt gerade wahrscheinlich keiner von euch gehört haben, dass das überhaupt gibt, ist die 10. größte Insel der Erde. Und wie man da hinkommt, muss man sich halt dann selbst quasi zusammenschustern. Wir haben da mehrere Flugzeuge gebucht, die uns da hinfliegen, inklusive Pilot überreden müssen, beziehungsweise diskutieren müssen, wie und wo man da landet, weil da gibt es natürlich auch keinen Flughafen, wenn dort nichts ist, außer Steine, Eis und Wasser. Und ja, dann sind wir eben dort gelandet, schlussendlich, und dann haben wir halt einmal einen Fehler gemacht und ein Zelt nicht rechtzeitig im Boden verankert oder am Meereseis verankert und dann ist uns das davon geflogen. Und wir haben außerdem eben einen Wolfshund mitgehabt von einer Inuit-Dame, die uns den Gott sei Dank geliehen hat, als Alarmanlage für Eisbären. Sonst müsst ihr halt immer eine Woche bleiben und warten oder und schauen, ob kein Eisbär kommt, weil die sind relativ leise, obwohl sie so schwer und groß sind. Mhm. Und ja, der Hund war halt auch ein Alpha-Tier und hat halt das Ganze, er war zwar sehr lieb und man hat mit dem kuscheln können, als wie mit einem normalen Haustier, aber er hat natürlich nicht das gemacht, was man ihm sagt.
Gut, du hast also steile Pisten gehabt, du hast Hunde gehabt, die dir nicht folgen, du hast einen Sturm, wo irgendwer Zelt wegfliegt. Sag einmal ganz ehrlich, wenn man da so unterwegs ist, was spielt da die Angst für eine Rolle? Also ist da Todesangst dabei oder kennst du sowas gar nicht?
Also wenn man Todesangst nicht kennt, würde ich mal behaupten, lebt man nicht lang. Weil das ist ein Schutzfaktor, der einfach davor schützt, dass man ums Leben kommt. Und wer kennt keinen Sportler in den extremeren Bereichen, wo es darum geht, eben, wenn was passiert, dass man sie verletzen könnte oder schlimmer ist, der jemals behaupten würde, er hätte keine Angst. Weil Angst ist das Allerwichtigste eben, um zu wissen, etwas zu lassen. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich bei meinen Abfahrten Angst habe. Ganz im Gegenteil, ich fahre nur dann worunter, wenn ich keine Angst habe, weil eben Angst für mich ein Sicherheitssignal oder ein Alarmsignal ist, etwas nicht zu machen. Und vor allem, wenn es zum Thema Lawinen geht, ist Angst ganz wichtig, eben das richtig einzuschätzen und sich da auf sein eigenes Angstgefühl zu verlassen. Also wer behauptet, Angst ist was tolle Sportler nicht haben, der liegt, glaube ich, sehr falsch.
Heißt es jetzt also im Klartext Safety First? Sicherheit ist also nicht verhandelbar? Also du drehst da um, wenn das nicht passt, wenn die Bedingungen rau sind, wenn es gefährlich sind? Oder zumindest einmal die Route ändern oder eben die Tour wirklich auf einen anderen Tag verlegen. Ich frage auch deshalb, weil das natürlich irgendwie auch für den Normalsportler, die unterwegs sind, ein Thema ist. Ja, ich glaube nämlich, dass du eben schon ein vorbildlicher Risikomanager bist und genau weißt, was man da tut, um eben sicher heimzukommen.
Also Sicherheit kann gar nicht verhandelbar sein, weil wenn es verhandelbar wäre, dann würde ich heute nicht mehr da sitzen und konnte die Fragen nicht beantworten. Und ich behaupte mal, ohne es genau zu wissen, die meisten Freizeitsportler, die sich verletzen sie nicht, weil sie bewusst ein Sicherheitsrisiko eingehen, sondern weil sie ahnungslos in gewissen Dingen sind. Also wenn Wintersportler in Lawinen kommen, sind sie entweder so erfahren, dass sie es einfach negieren, dass gerade ein Risiko da ist. Da haben wir ja auch mit einem gemeinsamen Projekt gemacht, das heuer noch veröffentlicht wird. Oder dass sie es halt einfach nicht wissen und wer es nicht weiß. Also Ahnungslosigkeit schützt ganz gut vor Angst, weil wenn ich nicht weiß, dass ich in 5 Sekunden vom Hai gebissen werde, habe ich davor natürlich auch noch keine Angst. Und das ist eigentlich das größte Problem. Also Sicherheit oder Safety First, glaube ich, würden viele Menschen machen, wenn sie wissen würden, jetzt geht es darum, an Sicherheit zu denken.
Ja, also das ist wirklich wichtig, die Devise Safety First. Und das gilt nicht nur für Extremsportler, sondern auch für alle normalen Sportler. Und ich finde das toll, dass du das heute so dezidiert sagst, weil gerade Extremsportler ja oft die Vorbilder für andere sind. Und das ist also besonders wichtig. Kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, nämlich zum Thema Ausrüstung. Auch das richtige Outfit und Equipment ist ja ein absolutes Muss, gerade bei so extremen Bedingungen, in die du dich da ausgesetzt hast. Also eine essentielle Grundbedingung für ein erfolgreiches Sporterlebnis. Was ist denn dir da wichtig?
das funktioniert. Also bei der Sicherheitsausrüstung natürlich muss die funktionieren, egal zu welcher Tageszeit und zu welcher Temperatur. Und bei der Kleidung ist das Gleiche, die muss halt auch widerstandsfähig sein, sollte länger als wir 15 Mal tragen halten, sondern es sollte halt alles wirklich stabil sein. Aber ich denke, das ist in den meisten, bei den meisten modernen Bekleidungsausrüstern ist da schon ein sehr hoher Standard erreicht. Und ich würde mal behaupten, auch wieder ohne es zu wissen, dass die meisten overequipped sind, die unterwegs sind.
Matthias, man lernt ja, zumindest sagt man das, auch aus eigenen Fehlern. Jetzt mal ganz selbstkritisch aus deiner Sicht im Rückblick betrachtet. Was waren denn so deine größten Fehler, die dir bislang passiert sind? Und welche Dummheit am Berg, wenn man so sagen kann, würdest du heute eigentlich nicht mehr begehen?
Ich glaube nicht, dass ich eine Dummheit nicht wieder, also sagen würde, dass ich nicht wieder begehe, weil ich habe ja aus meinen Dummheiten gelernt und hätte nicht daraus gelernt, hätte ich das irgendwann anders machen müssen. Aber ich bin auch schon mit einer Lawine gekommen. Die haben mir halt bewusst oder teilbewusst quasi provoziert. Also ich meine, ich wusste, dass eine sehr hohe Lawinengefahr ist. Wir haben ein Fotoshooting gehabt und ich habe halt probiert, ob es geht. Und ist halt nicht gegangen. Das ist meiner Meinung nach ganz ein wichtiges Erlebnis, weil dann ist man einfach für die ganze nachherige Lebenszeit geprägt, dass man das kein zweites Mal in der Form erleben will oder auslösen will. Und ich denke, das ist dann in meiner Sportart ganz wichtig, dass man weiß, dass sowas unbedingt immer vermieden gehört. Und ich denke, aus der Hinsicht kann ich sagen, das will ich auf keinen Fall vermeiden. Und ansonsten habe ich meine unangenehmste Verletzung leider auf der Piste gehabt. Da habe ich mir im Knie einige Bänder gerissen, weil ich mit jemandem die Wette gefahren bin. Das hätte jeder lassen sollen. Das hat mir nicht wirklich viel Lebenserfahrung gebracht, außer Schmerzen. Hm. Und ansonsten, ja, ich habe mir noch ein paar andere Kleinigkeiten verletzt, also Schulterluxation und Nasenbeinbruch. Auf das kann man natürlich auch verzichten, aber das ist halt, wenn man Sachen springt, kann das manchmal passieren bei der Landung.
Kannst du eigentlich sagen, so rückblickend, was denn deine schönsten Erlebnisse waren, deine größten Erfolge? Weil wenn man so auf Wikipedia nachliest, gibt es ja da ganz erstaunliche Sachen, die du gemacht hast. Du hast auch viele Dokumentarfilme gedreht, preisgekrönte Dokumentarfilme, wie zum Beispiel The White Maze oder Ohne Kodan, The Lost Island. Was waren denn da deine persönlichen Highlights?
Also die persönlichen Highlights waren ausnahmslos immer die Begegnungen mit Menschen. Und das war eigentlich am stärksten eben, wie du sagst, The White Maze. Das war in Nordostsibirien. Da haben wir bei einer Nomadenfamilie gewohnt. Und die haben uns auch, die wohnen im Winter, sind sie quasi keine Nomaden. Im Winter haben sie eine Holzhütte, aber das kann man sich nur so vorstellen wie bei uns ein Heustadl, wo sie vom Opa bis zum Enkel alle in einem Raum schlafen. Und wir dann halt auch zu sechst bei ihnen geschlafen haben. Und die haben aus unserer Sicht quasi, haben die keinen Besitz oder keinen nennenswerten Besitz. Und gleichzeitig lassen sie uns aber einfach in ihr Familienleben und in ihre engste Privatsphäre, wenn es draußen minus 50 Grad hat, und helfen uns bei allem, was wir erreichen wollen, obwohl das aus ihrer Sicht komplett hirnrissig und dumm ist. Und opfern da nur zu ihren eigenen Materialien auch. Und sowas erlebt man in unserer Welt, die wir so kennen, nie.
Welche Menschen darfst du denn so als nächstes treffen? Oder anders gefragt, was sind denn so die nächsten Ziele und Projekte? Gibt es da schon was spruchreif ist?
Ja, also das ist meine erste Tochter, die ist jetzt 1,5, die wird bald 2. Meine zweite Tochter kommt hoffentlich im Februar auf die Welt und das sind meine aktuellen und zukünftigen Projekte.
Na, Gratulation, können wir da nur sagen, ja. Du bist ja studierter Sportwissenschaftler und arbeitest im Bereich der Prävention ja schon sehr lange mit dem KLV zusammen. Jetzt fragen sich viele vielleicht, was hat denn dein Job jetzt eigentlich mit Prävention zu tun, weil ja in unseren Köpfen du ja sehr was Gefährliches machst. Wie kam es denn jetzt zu der Zusammenarbeit und welche gemeinsamen Projekte wurden da schon umgesetzt und wo siehst du da die wichtigsten Synergien?
Also angefangen hat die Zusammenarbeit, glaube ich, das war 2010 oder 12 ungefähr. 12, glaube ich, war das. Da habe ich mit dem KFV in Salzburg in über 20 Schulen Vorträge gehalten. Das hat, glaube ich, Pistensicher hat das geheißen, das Ganze. Und da habe ich unter anderem den Schülern auch versucht zu erklären, dass Mut eigentlich ist, wenn man oben steht und sagt, man geht jetzt oder man fährt jetzt nicht hinunter, anstatt da runterzufahren, weil man eben das Gefühl hat, dass das zu gefährlich ist. Und eigentlich das Dummheit, das ist, wenn man runterfährt, obwohl man glaubt, man kann es entweder selbst nicht schaffen oder es ist einfach eine zu gefährliche Situation, dann ist das eigentlich nur Dummheit. Und wer Mut hat, der macht es dann nicht. Und das habe ich versucht, als quasi als Kernaussage, den Schülern und Schülerinnen da beizubringen. Und warum gerade ich präventiv wirken können soll, obwohl ich ja gefährliche Sachen mache? Ja, weil eben gerade ich gefährliche Sachen mache und deswegen weiß, wie man aus Gefahr resultierenden Dingen vermeiden kann, weil sonst würde ich erstens nicht mehr da sein, beziehungsweise Gefahr ist immer relativ, in meiner Ansicht nach. Also Gefahr hat damit zu tun, wie man es bewertet, auch unter anderem. Und eben, ob die Gefahr aus Übergeordnetem kommt, das man nicht so wirklich beeinflussen kann, oder ob es durch einen selbst bewirkt wird. Und da gibt es halt so viele Dinge, die zu beachten sind. Und gerade wenn es eben bezüglich KFV Richtung Skisport geht, man sieht ja, es ist halt leider so, dass die meisten Verletzten auf unseren Skipisten sind nicht diejenigen, die gut Skifahren, sondern sind halt leider die Schwächsten. Selbst wenn es, also es sind ja die meisten, glaube ich, auch ohne Fremdeinwirkung. Das ist immer die erste Sache, aber selbst wenn es Zusammenstöße gibt, dann ist auch meistens der Schwächere verletzt. Das heißt, wir müssen einfach schauen, erstens einmal, dass man Skisport im Denken wieder so in die Höhe bringt, dass man weiß, dass man da gut vorbereitet ist, dass man nicht einfach eine Woche im Jahr Skifahren geht und den Rest des Jahres gar nichts macht. Das wäre schon mal eine sehr starke präventive Wirkung, sich da körperlich das ganze Jahr fitter zu halten und unter anderem auch den Winterurlaub besser zu überstehen. Und das andere große Thema ist natürlich, Alkohol und Skisport sollten halt streng voneinander trennen. Da gibt es ja Statistiken dazu, wie viel Einfluss das auf das Ganze hat. Gerade in Österreich mit der Après-Ski-Kultur.
Ja, ich habe vor, wieder Skifahren zu gehen. Das heißt, ich muss bald einmal trainieren. Sabine, bist du dabei?
Mhm. Wäre nie aufzuhören.
Ja, wir gehen eh immer regelmäßig. Aber
wir sind, glaube ich,
dazwischen geht's.
Es gehört ein bisschen intensiviert bei mir auf jeden Fall. Aber danke nochmal für den Hinweis, Matthias. Wo siehst du dich eigentlich so in 10 Jahren? Wirst du eventuell ein bisschen leiser treten oder bist du immer noch auf der Jagd nach nicht langweiligen Abenteuern, sage ich jetzt einmal?
Also ich würde mal sagen, ich bin schon leiser getreten. Also ich bin ja auch schon mittlerweile 44 und ich habe Gott sei Dank das Glück gehabt, dass ich auf allen 7 Kontinenten, die es auf unserem Planeten gibt, Filme machen habe dürfen und da überall zu meinem Glück Pulverschnee gefunden habe. Und ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, dann irgendwann nicht mehr gewusst, was ich jetzt da noch machen soll, ohne mich selbst zu stark zu gefährden. Also ich habe zum Beispiel immer darauf verzichtet, Richtung Himalaya zu gehen, also Richtung ganz hohe Berge, weil halt auf einer gewissen Seehöhe Dinge nicht mehr oder noch weniger kalkulierbar werden. Und auf das habe ich dann bewusst verzichtet. Und ich werde in Zukunft nicht mehr solche extremen Dinge machen, wie ich gemacht habe, weil ich einfach nichts mehr, erstens einmal, ich denke, dass ich meinen Zenit überschritten habe. Und das muss man dann halt auch irgendwann akzeptieren. Und umso öfter man was macht, umso höher ist die Chance, doch irgendwann einmal quasi den Nuller beim Roulette zu treffen. Und darum sollte man halt auch dann einmal weniger oft Roulette spielen. Was nicht heißt, dass das, was ich mache, Roulette ist, sondern das heißt aber, es ist halt immer ein gewisses Restrisiko da. Und vor allem, wenn man eben Dinge macht, wie ich es gemacht habe, wo doch halt sehr exponiert die Lage als auch das ist, was wir machen, muss man halt irgendwann, glaube ich, auch sagen, man muss es altersangepasst oder auch angepasst an den Kopf machen, weil man muss halt zu 100% fokussiert sein. Und aus meiner Sicht zumindest kann ich sagen, ich bin jetzt nicht mehr so zu 100% fokussiert, wie es vielleicht noch vor 5 Jahren war für das Ganze. Und das muss man dann aber auch eben anpassen, seine Tätigkeit.
Ich bin mir ganz sicher, wir werden da noch ganz interessante Sachen von dir hören, die vielleicht altersangepasst sind, aber trotzdem für uns alle sehr, sehr spannend. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute dafür, dass deine Träume, die du sicherlich noch hast, einfach in Erfüllung gehen.
Danke sehr.
So, meine Herren, das war jetzt wirklich eine ganz kurzweilige und spannende Unterhaltung. Vielen Dank. Wir müssen aber jetzt nun zum Zielsprung unserer heutigen Podcast-Folge kommen. Weihnachten steht vor der Tür. Matthias, was wünschst du dir?
Natürlich viel Schnee.
Ja.
So wie alle. Und was er natürlich auch zu Sicherheit und Prävention zählt und was ja auch jeder, glaube ich, sich wünscht, ist Gesundheit. Und ein bisschen mehr Stabilität in der Weltpolitik wird uns wahrscheinlich auch nicht schaden.
Und Matthias, hast du vielleicht noch einen abschließenden, ganz wichtigen Tipp für unsere Hörerschaft?
Also ich denke, gerade wenn man zum Skifahren geht, beim Skifahren ist es sehr leicht, über seine eigenen Grenzen zu gehen, weil man halt einfach sich nur hinstellen muss und gerade runterfahren muss und man hat auf einmal 70 km/h hat man sowieso sofort und selbst 100 km/h sind relativ schnell erreicht. Das erreicht beim Radlfahren erreichen das die wenigsten. Oder bei allen anderen Sachen, manche erreichen das nicht einmal auf der Autobahn. Aber beim Skifahren erreicht es fast jeder und da muss man sich schon ein bisschen Gedanken machen, ob man da nicht vielleicht seinen eigenen Körper ein bisschen langfristiger darauf hintrimmt, dass der Skisport schon einiges an Fitness braucht und man sollte vor allem auch an die umliegenden Fahrer auf der Piste denken, wenn man schnell unterwegs ist, weil dann wird man schnell zum Geschoss und das ist für andere dann meistens körperlich sehr schmerzhaft.
Ja. Ja, lieber Matthias, vielen Dank für deine Zeit heute und dass du uns einen Einblick quasi in die Welt des Extremsports gegeben hast und natürlich auch für die vielen, vielen Tipps. Alles Gute für deine weiteren Projekte, frohe Weihnachten und ein glückliches und sicheres 2026.
Danke sehr.
Ja, bleib gesund und munter und komm überall gut rauf und vor allem dann auch wieder runter. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank auch Ihnen fürs Dabeisein in unserem nächsten Podcast-Gespräch, nämlich im Jänner 2026, geht es dann um das Thema Ablenkung im Straßenverkehr. Bleiben Sie gesund, feiern Sie ein frohes Fest und rutschen Sie gut hinüber ins neue Jahr. Herzliches Dankeschön im Namen des gesamten KfV-Podcast-Teams für Ihr Interesse, Ihre Zeit und Ihre Treue. Alles Liebe!
Frohe Weihnachten allerseits, ein glückliches und sicheres 2026 und bis bald im neuen Jahr bei Sicher ist sicher.
Sie hörten Sabine Kaulich und Christian Kreutler, zwei erfahrene Präventionsfachleute des Kuratoriums für Verkehrssicherheit, im Online-Talk mit dem österreichischen Sportwissenschaftler und Freeskier Matthias Mayer. Mehr Infos zum Thema dieser KfV-Podcast-Episode und zu vielen weiteren wichtigen Sicherheitsthemen finden Sie auf unserer Website kfv.at. Alle KfV-Podcast-Folgen sind unter kfv.at/podcast abrufbar. Abonnieren Sie, sicher ist sicher, auf Spotify, Apple und YouTube sowie auf allen gängigen Podcatcher-Plattformen und empfehlen Sie unseren Podcast weiter. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Sicher ist sicher, dem VordenkerInnen-Podcast des KfV.